Die Vorhaut. Jedermann startet mit dir, aber 30% verlieren sie wieder im Laufe des Lebens. Heute klären wir, ob das nur religiöse Gründe hat oder auch medizinische.
Der Podcast für Medizin.
Ja, hallo liebe Medipod-Fans, schön, dass ihr da seid. Willkommen zur zweiten Live-Medipod-Livestream. Die Leute, die jetzt gerade hier live sind bei Instagram und Facebook, hallo erstmal und hallo auch an alle Leute, die online quasi auditiv zuhören bei stream-studio-link.de. Und ja, herzlich willkommen. Wir haben heute ein ganz wichtiges Thema. Und zwar ein Thema, das gesellschaftlich auch ein bisschen tabuisiert wird. Und das Thema ist die Vorhautentfernung. Und das Ganze wird heute von Dr. Untenrum begleitet.
Guten Abend.
Guten Abend, hi. Und falls ihr euch jetzt fragt, wer ist das jetzt gerade vor der Kamera oder wer spricht da? Ich bin Ricardo und vertrete quasi heute Dominik, weil Dominik leider krank geworden ist. Und deswegen bin ich heute hier. Aber bevor wir starten, erzählt gleich Lukas noch etwas, bisschen von der Technik, weil der heute die Technik betreut und erklärt euch so ein paar Sachen, auf die ihr so ein bisschen achten könnt heute.
Ja, vielen Dank, Ricardo. Ich sitze heute an der Technik, ich moderiere heute nicht, aber man kann mich immer mal wieder ein bisschen hören. Und ich erkläre kurz, wie es heute von der Technik her geht. Also ihr könnt uns auf Instagram sehen, aber nicht so gut hören. Deswegen empfehlen wir euch wirklich, in unseren Audio-Livestream zu gehen, denn wir sind ja ein Podcast. Und den findet ihr auf stream.studio-link.de/medipod. Also nochmal stream.studio-link.de/medipod. Da könnt ihr wirklich alles hören, auch die tollen Lieder und die Musik, die wir für gleich noch vorbereitet haben. Und wir wollen euch ja auch ganz doll mit in diese Folge mit einbinden und das könnt ihr dadurch, dass ihr uns Fragen stellt, das könnt ihr in dem Instagram-Livestream machen, aber ihr könnt uns auch, wenn ihr uns jetzt im Audio-Stream verfolgt, an unsere Handynummer eine Frage schicken und die Handynummer diktiere ich auch kurz, das ist die 01515 03 22781. Schickt da gerne auf WhatsApp oder Signal Fragen hin oder per SMS. Ich wiederhole sie nochmal. 01515 03 22781. Und dann können wir eure Fragen an Dr. Untenrum zur Vorhaut und zur Vorhautentfernung gleich mit aufnehmen. Und ganz am Ende wird es auch ein kleines Gewinnspiel geben. Dafür könnt ihr uns auch schicken, dass ihr daran teilnehmen wollt. Dann lade ich euch zu diesem Gewinnspiel, dann kommt ihr live in die Sendung mit ein. Genau, das waren alle technischen Hinweise von mir. Dann Ricardo und Dr. Untenrum, könnt ihr gerne ins Thema einsteigen.
Ja, vielen Dank, Lukas. Und ich hatte ja gerade schon erzählt, dass das so ein Thema ist, das gesellschaftlich so ein bisschen tabuisiert ist oder wird und aber gleichzeitig auch viele Fragen gleichzeitig mit sich aufbringt.
Ja, ist richtig.
Und um das Ganze hier einzuordnen, haben wir auch Dr. Untenrum zu Gast. Und du bist Proktologe, Urologe und sogar Allgemeinchirurg.
Ja, gleich. Gleich losgelegt. Ja.
Ja, heftig. Aber wo ist eigentlich so der Unterschied zwischen Urologe und Proktologe?
Das ist eine gute Frage. Es wird nämlich in meinem Alltag wird es relativ häufig so, dass die Patienten auch denken, das ist genau dasselbe. Es ist aber schon ein Unterschied. Der Urologe ist für die ableitenden Harnwege zuständig, braucht aber auch den Weg über den Anus, um von hinten die Prostata abzutasten, hat aber eigentlich sonst mit dem Analkanal wenig zu tun. Und der Proktologe, der beschäftigt sich eigentlich ausschließlich mit dem Analkanal und eigentlich nicht mit der Prostata. Und behandelt dann sowas wie Hämorrhoiden, Analfissuren, diese Dinge. Das macht der Proktologe und der Urologe, wie gesagt, will er eigentlich nur lang, weil er zur Prostata muss.
Okay, also sind das so Begriffe, um jetzt ganz simpel runterzubrechen. Also all das, was untenrum passiert, das sind halt so die, die, also damit beschäftigst du dich?
Ja, genau. Ich mache beides. Ich habe nur die beiden schönen Ecken des Körpers mir ausgesucht.
Und wie lange machst du das schon?
Seit 2010 bin ich Urologe, also da habe ich mit Urologie angefangen und Proktologie mache ich jetzt so seit vielleicht 5 Jahren.
Mhm. Und was macht dir mehr Spaß? Kann man das, ist eine komische Frage vielleicht, aber...
Ja, das ist richtig.
Kann man das so sagen?
Vielleicht ist sogar die Abwechslung das Schöne, weil
ja,
den ganzen Tag immer nur, ich sag mal, Po-Löcher sich anzugucken. Ich war eben noch in der Sprechstunde, habe das heute sehr viel gemacht. Mit diesem Finger war ich heute in sehr vielen Körpern drin. Das, wenn man das den ganzen Tag nur macht, wird es irgendwann langweilig. Und wenn man auf der anderen Seite von der Urologie her immer nur diese Probleme betrachtet, dann ist das vielleicht auch irgendwann langweilig. Und die Kombination, die gefällt mir eigentlich ganz gut.
Mhm. Und wie kann man sich so deinen Arbeitsalltag so vorstellen? Du hast ja auch gerade gesagt, es ist abwechslungsreich wahrscheinlich auch.
Ja.
Wahrscheinlich kommen da auch Patienten, die so ein bisschen ängstlich sind auch.
Ja.
Wie gehst du damit um?
Gut, das bin ich ja gewohnt, weil er eigentlich fast, ich habe natürlich gerade in der Urologie viel mit Männern auch zu tun. Die Männer gehen ja ungern lassen sich im Prinzip am Gemächt rumspielen. Mhm. Da muss man einfach authentisch, freundlich, verständnisvoll sein. Und ich glaube, dann kriegt man die meisten. Und man darf nicht abgehoben irgendwie in einem Fachchinesisch sprechen. Das bringt den Leuten nichts. Das bringt mir aber auch nichts. Also ich habe das früher auch nicht verstanden. Und deshalb bin ich da auch immer eigentlich ziemlich am Boden geblieben und rede einfach ganz normal mit den Leuten und benutze auch mal ein Fäkalwort, um zu zeigen, dass ich ein ganz normaler Mann bin oder ganz normaler Typ von der Straße. Also von daher, wenn man einfach locker mit den Leuten spricht, gerade so im Rheinland, kann man das hier eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob es in Hamburg oder oder bei den Bayern genauso wäre oder in Stuttgart.
Ja.
Aber hier kommt das eigentlich gut an und da hole ich die eigentlich dann meistens locker ab, weil es sind natürlich auch sehr delikate Bereiche. Einmal, wenn ich Urologie mache, sage ich mal der Genitalbereich, auch natürlich von Frauen. Gerade im Analbereich, da habe ich wirklich Patienten 50-50, 50% Frauen, 50 Männer. Und das ist natürlich, klar, Poloch haben beide. Ne? Mhm. Und dann, das ist für beide Seiten natürlich erstmal unangenehm.
Mhm. Kann denn dann, du bist ja auch Allgemeinchirurg,
ja.
Ist das so eine Voraussetzung, um Proktologe oder Urologe zu werden? Oder kann quasi jeder das werden?
Also, Urologe kann jeder werden und Allgemeinchirurg kann oder Chirurg kann jeder werden. Man kann aber mit beiden Fachärzten Proktologe, was eine Zusatzbezeichnung ist, kann man das werden. Also man muss aber erst einen von den beiden zum Beispiel haben und dann kann man dann Proktologe werden. Es gibt aber auch noch andere Fächer, innere Mediziner, Gynäkologen, Gynäkologinnen, die können auch alle Proktologen werden. Das ist eben eine Zusatzweiterbildung, die man dann machen muss.
Ja, spannend auf jeden Fall. Ja, wir hatten jetzt, das ist so der erste Block, dass wir quasi so ein bisschen jetzt allgemein erstmal ins Thema eingestiegen sind. Und gleich wird auf jeden Fall ein Song laufen von Colis Band. Und zwar Researchers Anthem von Colis Band Raging Dolphins. Und danach gehen wir noch ein paar Fragen, stellen wir ein paar Fragen an Dr. untenrum. Ihr könnt natürlich auch ein paar Fragen stellen, ob jetzt hier im Livestream oder auch auditiv oder über die Handynummer, die gerade Lukas genannt hatte. Da könnt ihr einfach Fragen stellen. Und wir versuchen dann möglichst viele Fragen mit reinzunehmen. Und seid offen, seid neugierig und stellt so viele Fragen, wie ihr wollt.
Ja.
Keep on staring through my microscope. A small big world to discover. And in between microbes and molecules. A brand new solution waits to be uncovered.
For bags and miles to carry on, killing time, showing where we belong. Our hands, our weapons, we're connected worldwide, dissolving mysteries, discovering life.
Oh, we're searching for what's still unknown, to take our burdens, not to work for our own. We're the ones that nobody sees, and we'll stand right by your side, and we'll hold your hand.
Sometimes pictures confound in my head. I then keep working instead of being in my bed. With you guys sitting next to me, I'm raising up to more than I can be.
Prepared enough to carry on, killing time, showing where we belong. Uh-huh.
Wir sind zurück.
Ja, wir sind zurück aus der kleinen Werbepause, Musikpause. Das war gerade Researchers Anthem von Coleys Band Raging Dolphins. Und wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit den Fragen. Es gibt ganz viele Fragen. Ich habe mir auch ein paar Fragen vorher notiert, weil ich tatsächlich so ein bisschen, ich hatte eben auch gesagt, so ein gesellschaftlich tabuisiertes Thema ist. Man kennt sich vielleicht auch nicht so selbst damit aus und kriegt auch nicht so im Freundeskreis vielleicht auch nicht so viel mit, weil die Freunde auch nicht so drüber offen sprechen.
Ja.
Aber jetzt mal von Anfang an, was passiert bei... ja, genau. Also was passiert jetzt bei einer Beschneidung genau? Wie kann man sich das vorstellen?
Also bei einer Beschneidung ist es so, dass, wir haben, ich hole mal kurz ein bisschen aus, wir haben den Penisschaft, also den, den Peniskörper, sage ich mal, und die Spitze, die Eichel. Und im Übergang zwischen dem Penisschaft und der Eichel, da entspringt ja die Vorhaut einmal kreisrund um die gesamte Eichel rum und legt sich ja dann über die Eichel drüber. Und unterm Strich, das ist eigentlich eine relativ einfache Operation, wird dann einmal kreisrund im Endeffekt abgeschnitten und die Enden vernäht. Das ist eigentlich das Prinzip der Beschneidung, relativ einfach. Also das ist die komplette Vorhautbeschneidung. Es gibt noch verschiedene Typen von Beschneidung. Plastische Beschneidung, dann entfernt man nur einen Teil der Vorhaut, aber die Regel ist die Komplettbeschneidung der Vorhaut.
Mhm. Und ab wann darf man das machen? Also gibt es da so eine bestimmte, so ein bestimmtes Alter, wann man sich beschneiden lassen darf?
Da gibt es jetzt keine total vorgefertigte Meinung. Wenn natürlich irgendwo ein Problem an der Vorhaut herrscht, dann jederzeit. Aber man sollte eigentlich, da kommen wir, glaube ich, gleich noch genauer zu, gerade was kindliche Beschneidungen angeht. Man sollte nicht unter einem, also Jungen unter einem Jahr unbedingt beschneiden. Ne? Mhm. Aber ansonsten gibt es ja jetzt keine direkte Regel. Ne? Wenn es nötig ist, dann sollte man es machen.
Mhm. Und du sagst das gerade, also hast das jetzt auch gerade angesprochen, wenn es nötig ist, sollte man das machen. Was gibt es denn für medizinische Gründe?
Medizinische Gründe, wenn die Vorhaut, also eine Vorhaut eng ist, ja eine Phimose, wenn diese Vorhaut man nicht zurückstreifen kann, das ist erstmal im Laufe des Lebens bis zur Pubertät nahezu normal. Auch, aber wenn zum Beispiel immer wiederkehrende Entzündungen auftreten, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen, dadurch die Vorhaut auch vernarbt, dann eng wird und gar nicht mehr zurückgestreift werden kann, wenn wir jetzt, sage ich mal, über das Erwachsenenalter reden, dann sollte man die Vorhaut beschneiden. Es gibt Veränderungen an der Vorhaut selber, gewisse Hauterkrankungen. Eine heißt Lichensklerosus, das muss man jetzt nicht vertiefen, aber das sind so Erkrankungen, wo man dann auch die Vorhaut entfernt zum Beispiel.
Mhm. Und das wären dann eher so Vorteile, die dafür dann sprechen, oder?
Vorteile?
Vorteile für die Beschneidung?
Ja, ja, also wenn, genau, wenn man, also wenn es sein muss, dann ist das ja, es ist ja jetzt auch keine katastrophal schlimme Operation. Wie gesagt, es ist technisch sehr einfach. Ein Drittel der männlichen Bevölkerung auf diesem Planeten ist beschnitten. Also das ist ja schon ein sehr signifikanter Teil.
Ja.
Das heißt, so schlimm kann es jetzt nicht sein, wenn ein so großer Teil von Männern beschnitten ist, wenn das jetzt, sagen wir, eine sehr verstümmelnde Operation wäre, dann würde das ja nicht so häufig durchgeführt werden.
Mhm.
Also technisch leicht. Man soll aber gerade jetzt hier, sagen wir, in Deutschland ist es sehr, wird es sehr kontrovers diskutiert, wann man eben vor allem Kinder beschneidet. Und das ist ein sehr, wenn man im Erwachsenenalter einfach eine Erkrankung irgendwann in der Vorhaut hat oder die Vorhaut zu eng ist, dann ist es klar, sie muss dann beschnitten werden. Das nennt sich zirkumzidiert werden, also die Vorhaut operativ entfernt werden. Aber gerade im Kindesalter, da herrscht noch sehr viel Unsicherheit, vor allem auf der Elternebene, ne, oder auf der Elternseite.
Kann ich mir vorstellen, also dass Eltern dann auch besorgt sind und so ein bisschen auch ängstlich vielleicht an die Sache dann rangehen, oder?
Ja, also ich habe letzte Woche hat mich noch eine entfernte Freundin, die einen 6-jährigen Jungen hat, die sich total unsicher ist, was sie jetzt machen sollen. Da muss man auch sagen, da hat sich im Laufe der letzten 20 Jahre etwa so ein gewisser Paradigmenwechsel breit gemacht. Früher hat man eigentlich sehr großzügig die Jungs, sage ich mal, wir reden jetzt über so Jungs, wir können jetzt hier gar nicht gendern, weil es einfach um Männer geht. Ne? Früher war man eigentlich sehr schnell dabei, dann die Vorhaut operativ zu entfernen, aber das hat sich jetzt im Lauf der Zeit eigentlich ein bisschen geändert, weil die Vorhaut natürlich auch ihren Nutzen hat oder auch, die ist ja nicht von der Natur umsonst dorthin gelegt worden.
Und du hast ja auch gerade das mit dem Nutzen angesprochen, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Aber da, wo ja Vorteile sind, gibt es ja auch Nachteile oder auch Gefahren. Was wären denn so potenzielle Gefahren, wenn man sich jetzt die Vorhaut entfernen lassen möchte?
Das ist, dass es bei der Operation Komplikationen gibt. Einmal auf der Seite, dass es zum Beispiel bei der Narkose Probleme gibt, gerade bei Kindern. Kindernarkosen sind immer mit einem gewissen Risiko verbunden und also auf der Narkoseseite kann es Probleme geben. Und klar kann man operative Fehler machen, aber die sind eigentlich im Krankenhaus bei so einem standardisierten und auch recht, muss man sagen, technisch einfachen Manöver jetzt nicht besonders groß. Aber ich habe zum Beispiel mal einen Fall gehabt, wo ich eine Beurteilung schreiben musste, und da wurde im Prinzip in so einem Hinterhof ein Junge in Deutschland, im Siegerland war das, beschnitten, ein kleines Kind, 3 Jahre, und dann ist, weil es technisch falsch gemacht worden ist, die halbe Eichel dabei abgeschnitten worden.
Oh.
Das ist natürlich eine Katastrophe für das Kind, das ist biografisch sehr einschneidend und fürs Leben verstümmelnd.
Krass. Also höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Was passiert dann, wenn es solche Fälle gibt?
Gut, wenn man es standardisiert in Krankenhäusern macht, ist es eher selten. Wenn das dann dennoch passiert, dann muss man natürlich gucken, dass man die Situation bestmöglich wieder rettet, indem man rekonstruktiv den abgeschnittenen Teil irgendwie wieder dran bastelt. Ja. Aber das ist natürlich immer sehr, sehr unschön, weil es gerade bei kleinen Kindern, das ist natürlich eine Katastrophe, das darf nicht passieren. Und deswegen ist es schon auch wichtig, dass die Beschneidungen eher im Krankenhaus gemacht werden. Früher, das ist ja auch hast du im Einspieler gesagt, es ist medizinisch teilweise indiziert, und aber manchmal ist es eben auch oder sehr häufig ja auch religiös gewünscht. Da ist es auch wichtig, dass es dann dass es eigentlich nicht medizinisch wirklich notwendig ist, dass man es trotzdem diesen religiösen Wunsch, das ist ja einmal der Islam und das Judentum, dass man dem nachkommt und das dann, aus irgendwelchen Hinterhöfen oder Schmuddelecken rausholt und das vernünftig im Krankenhaus unter sterilen Bedingungen macht, und dann ist die Gefahr, dass es schief geht, minimalst gering. Ja, da passiert eigentlich nichts. Ne? Ja.
Und natürlich, also nach fast jeder OP gibt es, also sind auch Schmerzen. Wie ist da, also wie kann man die Schmerzen, die man vielleicht hat, wie kann man die lindern?
Ja, also so dramatisch groß sind die eigentlich nicht. Es ist natürlich so, dass die Eichel, die vorher natürlich von der Vorhaut lange, lange geschützt wurde, dass die jetzt frei liegt. Das ist dann ganz sensibles Epithel, also eine Oberfläche, die vorher unverhornt, wie man sagt, ist. Also frei liegend, die ist ja geschützt worden. Und die ist dann natürlich mechanischem Reiz, allein die Unterhose oder sowas ausgesetzt. Das heißt, die wird natürlich die kriegt ganz neue Tastempfindungen. Und natürlich hast du einen gewissen Wundschmerz, der aber gerade bei kleinen Kindern halt, also bei Männchen, Erwachsenen, wir sind ja halt bei Männern oder generell, dauert so eine Wundheilung so, sag mal, 10 bis 12 Tage. Bei jungen Kindern geht das auch mal schon mal nach 3, 4, 5 Tagen. Also das geht schon schneller auch. Ne? Also das ist meistens gar nicht so dramatisch.
Kann man da so die Heilung beschleunigen? Gibt es da irgendwie so... Nee. Einfache Hilfsmittel von Oma irgendwie von nein. Zu Hause aus dem Haushalt?
Nein, der Körper heilt vor sich hin und lässt sich da nicht reinreden.
Mhm. Und duschen? Darf man duschen nach der OP?
Ja, kann man machen.
Okay.
Also du hast dann Fadenmaterial, in der Regel löst sich das selber auf. Ne? Das ist selbstauflösendes Fadenmaterial, also müssen die Fäden nicht entfernt werden. Und es soll dann noch nochmal der Urologe nochmal draufschauen, aber... Prinzipiell kann man dann damit, kann man auf jeden Fall mit duschen. Man soll sogar, um das zu beruhigen, durchaus Penis-Kamillebäder oder so Sitzbäder für Kinder machen, wo man ein bisschen Kamillenextrakt im Endeffekt aus der Apotheke sich besorgt und dann die Kinder darin badet. Das beruhigt dann das eigentlich ganz gut. Also man soll jetzt nicht Stunden baden, weil dann lösen sich natürlich auch irgendwann die Fäden auf, aber so, dass man immer so in 10 Minuten so ein Bad macht. Aber auch der Erwachsene, der kann dann vielleicht eher so, je nach Länge, kann er dann vielleicht eine Tasse nehmen und ich sage denen dann immer, bitte nicht die Lieblingstasse der Freundin nehmen und da den Penis dann reinhalten und so ein Penis-Kamillebad machen. Ja. Mhm. Und damit kann man es so ein bisschen beruhigen, sauber halten. Ja.
Mhm. Interessant. Ich gucke mal gerade aufs Display, ob ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer schon Fragen gestellt haben.
Ja, einen Moment, sorry, ich habe euch gerade den Ablaufplan dahin gelegt. Also es haben bislang noch keine Zuschauer Fragen gestellt.
Los.
Aber
haut
genau,
raus.
Schreibt uns gerne Fragen. Einmal entweder in den Instagram-Chat direkt, da hören uns ja eine Handvoll Leute gerade zu. Aber noch besser ist ja, wenn ihr im Audiostream dabei seid, weil dann hört ihr auch wirklich alles. Da sind momentan so 6 Leute dabei. Wir machen ja gleich auch ein Gewinnspiel. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr uns schreibt, weil dann kriegt ihr so einen Link, dass ihr mit in die Sendung kommen könnt. Und deswegen nochmal ganz wichtig, schreibt an 01515 0322781. Es gibt eine Po-Dusche zu gewinnen.
Etwas sehr Gutes.
Ja, auf jeden Fall. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Und wenn wir jetzt so quasi von den Kindern rübergehen zu den Erwachsenen, wenn jetzt ein erwachsener Mann quasi so die OP hinter sich hat und es geht jetzt um das Thema Geschlechtsverkehr, passiert da was mit der Erektionsfähigkeit? Also verändert sich da was?
Also wenn jetzt, sag ich mal, die Akutheilung, nach der Hautheilung, die nach 12 Tagen ungefähr abgeschlossen sein wird und sich dann das Gewebe gesetzt hat nach insgesamt 4 bis 6 Wochen, dann ist jetzt an der Erektionsfähigkeit ändert sich da nichts. Ne? Mhm. Die Vorhaut ist im Endeffekt ein Hautlappen, der schon auch nervale Nervenendigungen hat. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein totes Gewebe ist. Mhm. Es ändert sich natürlich was. Ich sagte das ja eben schon, dass die Vorhaut dann natürlich frei liegt, die Eichel frei liegt und sehr sensibel ist. Es kann natürlich dann durchaus am Anfang sein, dass einfach der Samenerguss ein bisschen schneller kommt. Das Gewebe merkt dann natürlich, dass es keinen Schutz mehr hat und baut sich ein bisschen um. Das heißt, dieses vormals unverhornte Plattenepithel, was oben auf der Vorhaut ist, das wandelt sich dann zu einem verhornten Plattenepithel um und wird dann ein bisschen weniger sensibel.
Okay, also kann man sich das so wie leichte Hornhaut vorstellen an der Haut? Oder?
Nee, es wandelt sich eigentlich von fast einer Schleimhaut zu normaler Haut um.
Mhm.
So ist es, ja.
Ja.
Und dann aber an der Erektionsfähigkeit, das ist ja die Standfestigkeit des Penis, da ändert sich nichts.
Mhm. Okay, also es gibt keine Auswirkungen auf das Liebesleben.
Nee, das wäre ja schlimm. Also wenn das so wäre, dann würde man das ja auch nicht machen. Ne? Ich hatte es ja eben erwähnt, wenn ein Drittel der männlichen Erdbevölkerung dann auf einmal danach Erektionsprobleme hätte,
dann gäbe es keine so viele.
Gehen wir keine, wie viele sind wir im Moment? 8 Milliarden? Ja, dann
ja, seit
Ihr seid ein paar Tagen erst, ja. Ne? Und dann werden wir natürlich, dann werden wir wahrscheinlich eher absteigend, ja. wenn 30% der Männer keinen Hoch mehr bekommen. Ne? Mhm. So.
You tell me to open my eyes while my hands cover my face in fear. All these walls that are trembling down, causing nothing but noise I hear. In the darkness I feel your hand touching gently without to pretend. Slowly you pull me out of this cave while you help me to understand. The ghosts that you fear seem to be ghosts that I know. But if you hold my hand tonight, then I'll show you how to let them go. In my falls, we could be together while the skies we're under will show us now or never. I feel your warm breath on my skin as you're whispering my name. You touch me as I shiver and you force me not to take the blame.
Herzlich willkommen zurück aus der zweiten Werbepause. Das war gerade Whispering Ghosts von der Coolies Band Raging Dolphins. Und jetzt habt ihr noch die letzte Möglichkeit, am Quiz teilnehmen zu dürfen. Einfach unter der Rufnummer, Lukas?
01515 032 2781. Da eine Nachricht dran schreiben, dann kriegt ihr so einen Link und dann seid ihr mit in dem Audio-Livestream. Und seid in dem Podcast sozusagen mit drin und dann könnt ihr live die Fragen beantworten, die sich Oskar überlegt hat.
Oh.
Oh ja.
Sehr schwere Frage.
Und für die Leute, die gerade neu dazugekommen sind, neben mir steht Doktor untenrum. Er ist Urologe, Proktologe und Allgemeinchirurg. Und wir hatten eben über das Thema Vorhaut gesprochen, also um die Beschneidung. Und würden jetzt mit dem dritten Part anfangen der Fragen. Oskar, noch eine Frage. Wurde vorher anders beschnitten als heute?
Es hat sich also an der Technik nichts geändert, aber was sich geändert hat, ist, dass man heutzutage, jedenfalls kann ich da jetzt hauptsächlich mal für Deutschland sprechen, also sagen wir mal für Europa, dass man mittlerweile länger wartet, bevor man Kinder beschneidet, also die Jungs. Denn früher, das sagte ich eben auch mal in einem Nebensatz ganz am Anfang, dass man früher recht großzügig damit war, eine Vorhautverengung zu beschneiden. Aber es ist so, dass alle Jungs mit einer Vorhautverklebung, dass also die Vorhaut direkt auf der Eichel festgeklebt ist, auf die Welt kommen. Das ist normal. Und das ist auch gut so, weil dann diese frische junge Eichel vor Keimen geschützt wird und einfach auch vor sagen wir mal, äußeren Einwirkungen. Und das ist normal. Und das heißt, auch im Kleinkindalter und auch darüber hinaus ist die Vorhaut noch bei vielen Jungs noch gar nicht ganz rückstreifbar. Das ist erstmal nicht verkehrt. Solange die sich nicht entzündet oder Schmerzen macht, ist das völlig normal. Es ist so, dass 30% der Siebenjährigen nach wie vor ihre Vorhaut nicht zurückstreifen können, also jeder Dritte.
Das und auch, ja. Auch viel eigentlich, oder?
Das ist viel, ja. Und ja. Auch ja, also das, genau, also das, es ist einfach eine hohe Zahl und glaube ich noch bei den 13-Jährigen können auch nach wie vor 8% die noch nicht zurückstreifen. Man sagt so, man soll abwarten bis zur Pubertät, die ja so ungefähr so 13 rum, 12, 13 heutzutage dann auch beginnt. Wenn die Vorhaut danach noch immer mit der Eichel verklebt ist, sollte man schon dann irgendwann mal überlegen, das auf jeden Fall zu lösen, weil vorab ist es ja so, dass der Penis von den jüngeren 6-7-Jährigen, der wird zum Pinkeln benutzt und mehr eigentlich nicht, ne? Und vielleicht mal für das ein oder andere Doktorspielchen, aber dann ab der Pubertät, da setzt ja auch die Testosteronproduktion ein und dann ist es ja auch ganz, beschäftigen sich Jungs einfach viel mehr mit ihrem Penis, holen sich mal einen runter und dann ist es natürlich ein Problem, wenn die Vorhaut fest mit der Eichel verbunden ist, dann geht das nicht so einfach, ne? Und dann muss man natürlich irgendwann intervenieren und das dann vielleicht, wenn es sich nach wie vor nicht löst, dann auch mal operativ entfernen.
Und das heißt, du würdest dann sagen, also spätestens da sollte man das dann gemacht haben.
Ja, also auch, sag mal, wenn es vorher eben ist, man muss natürlich auch immer ein bisschen gucken, dass man auch die psychische Komponente nicht ganz außer Acht lässt, wenn man dann, sag mal, am Anfang der Pubertät ist und dann beschnitten werden wird. Das ist natürlich auch immer, wird ja immer unangenehmer, ne? Wenn man kleiner ist, hat man da weniger Probleme mit. Man kann dann auch erstmal, wenn man merkt, dass auch die Vorhaut vielleicht sehr, sehr eng ist und sich da gar nichts tut und immer mal auch mal wieder einreißt, dann kann man erstmal versuchen, das mit einer Cortisonsalbe zu versuchen. Dann kriegt man man muss zum Urologen gehen oder zur Urologin und dann schauen die sich das an und dann kann man eine Salbe verschrieben bekommen, eine Cortisonsalbe mit ganz, ganz wenig Cortison. Das wird dann auf die Vorhaut zweimal täglich aufgetragen, 4 Wochen am Stück. Das ist natürlich schon auch für so eine kleine Familie dann auch nervig auf gut Deutsch, ne? Das Kind muss da immer diese Creme drauf bekommen, morgens und abends. Das hat dann natürlich keinen Bock drauf. Die Eltern müssen es aber machen, die sind auch irgendwie müde. Das muss halt konsequent gemacht werden. Durch dieses Cortison weicht die Haut auf und ist dann flexibler und kann dann immer mehr zurückgestriffen werden. Danach muss man aber auch weiterhin Monate im Endeffekt immer ein bisschen, da kann man das Kind auch natürlich zu anleiten, die Vorhaut immer ein bisschen zurückziehen, ohne Gewalt, sonst reißt es ein und blutet und tut weh. Aber man kann es dann immer wieder ein bisschen mehr zurückziehen und auf diese Art und Weise kriegt man dann auch eine Vorhaut, die noch total verklebt ist mit der Eichel, langsam auch davon los, ohne eine Operation. Und das ist ja im Prinzip erstmal immer besser.
Und die Cortisolsalbe, die bekommt man dann ganz normal in der Apotheke auch?
Die gibt es per Rezept.
Per Rezept dann.
Ja. Kriegt man, also, ne, wie gesagt, man muss erst zum Arzt, also zum Urologin oder Urologen gehen, aber dann kriegt man das durchaus rezeptiert und dann wird es so versucht.
Und wenn man dann in dieser Situation ist, wo man das dann halt selbst machen muss, auf was muss man achten? Kann da irgendwas schieflaufen?
Bei der Salbentherapie.
Genau.
Was man vielleicht falsch machen kann, ist, dass man zu schnell zu viel will, dass man dann die Vorhaut dann zurückstreifen will, und dann das Blödste, was passieren kann, ist, wenn viele Einrisse passieren, dann entstehen immer kleine Narben und dann bilden sich so Schnürringe und vernarbtes Gewebe kriegt man dann auch irgendwann nicht mehr durch die Salbe flexibel und weich gemacht. Und dann ist es eben so, wenn man dann es nicht zurückbekommt und dann auch Narben entstanden sind, dann muss man auch wirklich dann die operative Methode wählen.
Das ist dann nicht so schön.
Ja, wie gesagt, man muss da auch so ein bisschen vermitteln, weil es gibt mittlerweile teilweise Lager, die sagen, bloß nie beschneiden, warten. Und es gibt natürlich noch auf der anderen Seite, die sagen, nein, schnell beschneiden. Also der Mittelweg ist der richtige. Man darf es jetzt nicht zu sehr verteufeln. Wie gesagt, ich sagte ja schon, es ist eine sehr technisch einfache Operation. Es ist eine Operation, die ein Drittel der männlichen Weltbevölkerung bekommen haben. Klar, auch teilweise, sagen wir, in medizinisch auch sehr fragwürdigen oder auch in hygienisch sehr fragwürdigen Umständen. Und auch von der Technik her sehr fragwürdig, aber es ist eben eine Operation, die jetzt, wenn sie vernünftig im Krankenhaus unter urologischer Hand durchgeführt wird, selten Komplikationen bereitet. Und also das sollte man jetzt auch nicht dämonisieren und sagen, Gott, die Vorhaut, die Beschneidung ist das Schlimmste, was jetzt im Jungen passieren kann. Das ist falsch.
Weil es dann auch nochmal so auch ankurbelt und dann noch enttabuisiert wird, oder?
Ja.
Wir müssen irgendwie davon wegkommen, weil...
Ja, also es muss einfach ein entspannter Umgang und es muss einfach mit Augenmaß, da mussten sich auch, glaube ich, viele Urologen und Urologinnen umstellen. Wie gesagt, da hat sich in den letzten 20 Jahren was verändert und jetzt ist das Pendel schlägt deutlich mehr zur eher konservativen Therapie. Erstmal abwarten, Salbentherapie, und gucken, dass man es so hinbekommt, was auch richtig ist. Ja, aber wie gesagt, wenn es mehr Probleme macht, als es irgendwie dann auch... man das Gefühl hat, dieser Lage Herr zu werden, dann sollte man auch den Weg der Beschneidung durchaus auch mal wählen, wenn das Kind noch 5 oder 6 Jahre alt ist. Ne, wenn es, wie gesagt, wenn es zu eng ist, sich immer wieder entzündet, eitrig da rauskommt, das tut dem Kind weh. Und wenn das natürlich mehrfach kommt, auch durch Entzündungen können Narben entstehen, dann ist das natürlich auch irgendwann ein bisschen traumatisch für das Kind, wenn das dann immer Schmerzen am Penis hat. Dann muss man irgendwann eben auch dann einfach sagen, okay, wir haben es versucht, aber... die Beschneidung machen wir jetzt, und das ist dann auch nicht die schlechteste Variante oder die schlechteste Lösung.
Ja.
Ja.
Und bis wann kann man diese OP noch machen? Also könnte man das jetzt im Alter, oder gibt es Fälle, wo es Menschen gibt, die das im Alter vielleicht von 70 oder 80 noch machen?
Ja, also ich habe schon Männer beschnitten, die über 70, ich glaube sogar über 80 waren.
Also es gäbe jetzt einen Anrufer, eine Anruferin.
Oh.
Die würden wir jetzt mal reinnehmen für das Gewinnspiel.
Ja. Cool.
So, können wir die Anruferin hören? Hallo?
Ja. Wer ist es denn?
Also ich höre nicht.
Hörst du was?
Doch, da ist jemand.
Doch, da ist jemand. Hallo?
Da hat jemand gehaucht.
Gerade was gehört so mit, hörst du
nochmal,
was?
Nochmal etwas lauter sprechen vielleicht?
Fast eine gewisse Erotik.
Ja.
Also wir haben auf jeden Fall...
Ja?
Da ist wieder was.
Hallo.
Ja.
Hallo.
Hallo, wer ist denn da?
Ich glaube, sie hört uns gerade nicht.
Nee, glaube ich auch.
Aber wir hören sie. Ich sage ihr gerade, dass sie mal auf einem anderen Gerät noch den Audio-Stream anmacht. Dann hört sie wenigstens unser, Also, das wird bestimmt kurz geregelt. Und dann spielen wir das Gewinnspiel, wenn wir das gelöst haben. Ja, heute mal wieder ein bisschen experimentell. Also ich habe auch wieder viel gelernt hier über die Technik, was wir so noch verbessern können. Aber es hat schon mal besser geklappt als beim letzten Mal. Da hatten wir ganz schlechten Sound. Ich glaube, der Podcast wird nachher ganz, ganz schön schon mal vom Sound.
Ja.
Und im Audio-Stream haben wir auch 10 Listeners, 10 Zuhörende. Okay, hab gerade die Nachricht, dass es noch kurz dauert. Die müssen noch ein zweites Gerät organisieren. Dann könnt ihr uns wenigstens über den Audio-Stream hören. Und und dann können wir das Gewinnspiel, denke ich, starten. Ja, ich weiß auch nicht, wenn man da vielleicht was Falsches ausgewählt hat oder so, dann hört man das auf seinem eigenen Handy nicht.
Wir hatten
ein bisschen experimentieren.
Soll ich einfach sonst noch was zu dem Thema erzählen?
Ja, genau. Erzähl noch mal kurz was.
Wir waren ja eben auch bei den älteren Männern oder alten Männern. Es ist eben so, dass man auch schauen muss, wenn die Vorhaut über Jahre natürlich gerade im Erwachsenenalter nicht zurückgestreift werden kann, dass natürlich die hygienischen Verhältnisse schlecht bis katastrophal sind. Und wenn man dann so eine Vorhaut beschneidet, das sind dann oft auch pflegebedürftige Patienten, dann, was man darunter findet, ist schon teils schockierend. Also so Eichelkäse ist dann schon nichts mehr, das ist dann fast Eichelzement. Und das ist auch, diese mangelnde Hygiene ist dann irgendwann auch nicht gut, weil sich da auch im schlimmsten Fall sogar ein Peniskrebs draus entwickeln kann.
Ein Peniskrebs?
Ja.
Krebs, okay.
Krebs auf dem Penis.
Und was passiert denn? Also was ist die Konsequenz? Dann muss er dann...
Teilamputation.
Oh.
Habe ich auch schon mal gemacht.
Krass.
Ja. Ist nicht schön.
Teilamputation heißt dann?
Penis teilweise abnehmen. Stück abschneiden.
Wow.
Ja.
Krass.
Ja. Das macht man so, ne?
Okay, da hast du uns ja jetzt ganz, ganz schön schockiert.
Ja,
ja,
toll.
Genau. Aber
auch ja so Cliffhanger, ne? Das ist ja so funktioniert doch die Medienwelt, ne? Genau.
Können wir bald noch weiter darüber reden. Ich glaube, unsere Gewinnspielteilnehmerin ist jetzt bereit. Die müsste uns jetzt hören. Wir drehen sie jetzt mal lauter.
Ja.
Sie hat im Hintergrund unseren Livestream, das hört man so ein bisschen als Echo.
Hallo, hi, kannst du uns hören?
Ja, ich kann euch hören.
Ja, okay. Das ist jetzt so fast eine halbe Minute versetzt, würde ich sagen.
Es gibt wahrscheinlich ein Echo, oder?
Es gibt ein Echo, ja. Wir hören euch, glaube ich, 30 Sekunden versetzt. Aber wir können es ja trotzdem versuchen. Oder ihr stellt die Frage einfach per Nachricht.
Ich würde sagen, der Oscar, der stellt einfach die Frage und dann kommt die ja an. Und dann ist ein bisschen Spannung, eine halbe Minute. Und dann kommt die Antwort.
Ja.
Also beginnen wir jetzt mit der ersten Frage.
Soll ich stell einfach Frage Nummer 1. Die ist nicht allzu schwierig, wir haben drüber geredet. Was versteht man unter einer Phimose?
Ja, Spannung steigt. Gleich kommt die Antwort.
Eine Phimose ist eine Vorhautverengung.
Ja.
Sehr gut.
100 von 100 Punkten.
Die erste Frage richtig beantwortet. Oh. Okay.
Das geht Richtung Po-Dusche.
Ja, das klappt doch. Einigermaßen gut. Jetzt kommt unsere zweite Frage und dann warten wir wieder ein bisschen und dann kommt irgendwann die Antwort.
Alles klar. Was ist Smegma?
Smegma ist die Körperflüssigkeit unter der Vorhaut.
Ja, das lassen wir gelten. Ja, das stimmt.
Ja?
Ja, die klumpt da zusammen und ist dann der sogenannte Eichelkäse.
Okay.
Also nicht so... Sehr schönes.
Mhm.
Man sollte einmal, also da sage ich kurz was zu, da sollte man einmal am Tag mit klarem Wasser ein bis zweimal am Tag einfach unter der Vorhaut waschen, damit sich dieses Smegma nicht,
bildet.
Ja, bildet und vor allem dann immer mehr wird und da bleibt. Das wird dann auch irgendwann übelriechend und habe ich auch schon oft gesehen.
Okay.
Das ist keine schöne Sache.
Okay, dann stellen wir jetzt noch eine letzte Abschlussfrage, würde ich sagen, oder?
Ja,
genau.
Können wir machen.
Schieß los.
Was ist mit dem Frenulum an der Vorhaut gemeint? Was ist also das Frenulum?
Ich glaube, das weiß ich leider nicht. Da muss ich passen.
Okay.
Vielleicht haben wir einen Telefonjoker, den wir einsetzen können. Ist das erlaubt, Lukas?
Dass ich das beantworte oder wer? Also sonst haben wir, glaube ich, niemanden im Telefon. Ich habe das jetzt auch mal ein bisschen leiser gedreht. Da fragst du mich was. Also ich glaube, dass dieses Bändchen an der Vorhaut sozusagen, wo das ansetzt an der Eichel?
Ja, ist richtig. Also wenn unterhalb der Harnröhrenöffnung oder der Mündung ist ja die Eichel mit der Vorhaut verbunden. Und das ist das sogenannte Vorhautbändchen. Ist ähnlich wie bei uns im Mundraum das Lippenbändchen beim Oberkiefer. So unten am Penis das Bändchen zwischen der Eichel und der Vorhaut, das sogenannte Frenulum. Das kann auch manchmal verkürzt sein, das kann auch mal beim Sex einreißen und dann heftig bluten, weil da eine kleine Arterie drin läuft. Ist nicht zu verachten.
Okay.
Ist auch sehr sensibel, das heißt so, durchaus für den Orgasmus des Mannes nicht unwichtig.
Okay, haben wir wieder was dazugelernt.
Auf jeden Fall.
Ich würde sagen, 2 von 3 richtigen Antworten, das ist ja schon mal die Mehrheit.
Das sind 70%.
Genau.
Ja, lassen wir gelten, auf
glaub,
jeden Fall.
Ich glaube, die Po-Dusche geht an die Vera.
Ja.
Genau.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Vera.
Herzlichen Glückwunsch auch von mir.
Also ich als Proktologe empfehle täglich die Po-Dusche mehrfach. Das ist wirklich etwas sehr Gutes, was man ja, regelmäßig benutzen sollte. Dann wird der Po schon sauber, ohne blöde Feuchttücher, die man kauft. Das ist nämlich übrigens schlecht, ne? Da führe ich einen kleinen Kreuzzug gegen. Mhm. Und,
aber auch schlecht für die Umwelt, ne?
Sehr schlecht für die Umwelt, die armen Schildkröten. Man kann es auch schlecht im Klo runterspülen und da sollte man alternativ die Po-Dusche nehmen. Mhm. Da wird Vera viel Spaß mit haben.
Ja, ja, vielen Dank fürs Teilnehmen an dem Gewinnspiel, auch mit ein bisschen technischen Schwierigkeiten. Genau, Vera wird sich bestimmt darüber freuen. Ich habe sie jetzt hier wieder runtergedreht, weil das würde ja erst in einer halben Minute bei uns ankommen.
Die Freudenschreie.
Genau. Herzlichen Glückwunsch. Du hörst uns ja jetzt weiter über den Livestream und die Po-Dusche kommt dann per Post zu dir. Okay, ja, haben wir dazu dann alles gesagt zu dem Thema oder gibt's noch Fragen, Ricardo?
Ich hatte gerade mal geguckt hier aufs Display, aber es gab noch keine Fragen. Was ich sehe, ist, dass wir 10 Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Das ist auf jeden Fall gut.
Instagram-Livestream, genau. Und ach so, oder du meinst den Audio-Stream?
Bei dem Audio-Stream,
ja, genau. Also
ist es eine Person?
Genau, okay. Ja, also wir hatten immer wieder mal eine Handvoll Zuhörende. Ja. Aber vor allen Dingen haben wir hoffentlich auch ein sehr schönes Audio jetzt, das wir dann hochladen werden, morgen. In unseren Podcast-Feed, den Medipod. Und genau, da könnt ihr dann alles nachhören. Und ja, wir werden jedes Mal ein bisschen besser von der Technik. Es gab noch ein paar Probleme, aber vielleicht sind die beim nächsten Mal dann ganz gelöst. Und ja,
dann
auf jeden Fall.
Vielen Dank, Ricardo, für die Moderation.
Gerne, danke
dir. Ja, vielen Dank, es war sehr angenehm.
Vielen Dank, kann ich auch nur zurückgeben. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt und gibt das Wissen gerne weiter, weil damit es nicht mehr tabuisiert ist in der Gesellschaft und wir ja das eine oder andere mitnehmen können. Ich hoffe auch, dass die eine oder andere Person das ein bisschen was mitnehmen konnte und auch gegebenenfalls auch weitergibt. Danke euch.
Ja. Vielen Dank. Muchas gracias.
De nada.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen, folgt uns gern auf unseren Instagram-Channel mediclips.medipod und dem Oscar auf seinem Channel Doktor. Punkt untenrum, glaube ich, ne?
Korrekt,
Doktor,
ja.
Punkt untenrum, genau. Und genau, folgt unserem Podcast Medipod.
Medipod, der Podcast für Medizin. Und noch mehr Medizin-Content auf unserem Instagram-Channel Mediclips. Schaut gerne einmal vorbei.